Gott ist alles für mich oder Jesus ist alles für mich und es bedeutet mir viel, wenn er mich sieht, wenn er mich hört und wenn er mich ernst nimmt. Und wir Menschen alle haben immer wieder so einen Wunsch in unserem Herzen, irgendwie gesehen zu werden. Wie war es denn als Kind? Wir sind unterschiedlich aufgewachsen, mit Geschwistern oder mit Freunden, Bekannten, die öfter bei uns da waren oder mit den Klassenkameraden. All diese verschiedenen Situationen haben wir erlebt. Und da sagt das Kind ganz schnell, Mama, Papa, mein Bruder ärgert. Und ist dieser Wunsch da, sehe mich an, hilf mir, ne? Mach, dass der aufhört, dass der seine Strafe kriegt, sein Fett abkriegt, das wollen wir. Genauso in der Schule, wenn wir gemobbt werden oder wenn man geärgert wird, gehänselt, dann will man, dass jemand hilft. Ein Lehrer oder vielleicht irgendjemand anders, der sorgt dafür, dass ich Hilfe habe. In der Arbeit, wenn ich mit meinem Chef Schwierigkeiten habe und er macht es nicht ganz fair mit meinen Überstunden, dann will ich, dass Gott mir hilft. Ich habe einen Bekannten, der musste vor ein paar Jahren seine Arbeit wechseln, weil er nicht rechtzeitig sein Gehalt gekriegt hat. Immer wieder warten musste, mehrere Monate und verschiedenste Probleme da waren. Manchmal ist das richtig schwer, da ein richtiger Kampf und man fühlt sich total alleingelassen. Und die Frage ist immer wieder da, wer sieht mich in meiner Situation, in meiner Lage, wo ich meine Schwierigkeiten und Probleme habe, wo es mir nicht gut geht. Und die Jahreslosung, die möchte uns da ermutigen, möchte uns da Hilfe zusprechen und was Schönes sagen, dass da jemand ist, der uns sieht und der uns hilft. Und schön ist, wenn man so eine Jahreslosung vor Augen hält und auch im Laufe des Jahres immer wieder daran denkt und so ein bisschen versucht zu sagen, will Gott da vielleicht mir für dieses Jahr etwas sagen, was Besonderes, was Ermutigendes, was ich so ein bisschen mitnehmen kann, so als Motto für dieses Jahr. Und die Jahreslosung, wissen wir ja schon, aber ich lese sie nochmal vor, die ist aus dem 1. Mose 16, Vers 3. Und sie nannte den Namen des Herrn, und ich lese es von hier, sie nannte den Namen des Herrn, das ist immer schöner, wenn man aus der Bibel hier liest, 1. Mose 16, Vers 3. Vers 16, Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Ein schöner Spruch und ein schöner Danke. Und man fragt sich, wer war diese Person, die das gesagt hat? Wer war dieser Mensch, der das erfahren hat, dass sie gesehen wird? Und die Worte hat Hagar gesprochen. Sie war eine Frau, die mitten in der Wüste war. Ganz allein, ganz verlassen. Und wir kennen dieses Wort Wüstenzeiten. Wo Wüstenzeiten sind oft in unserem bildhaften Sprachgebrauch Situationen oder Lebensumstände, wo es ein bisschen irgendwie Stillstand ist und nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Aber wo ich viel Zeit habe zum Nachdenken. Und wo ich Zeit habe, ein bisschen zu grübeln, auch vielleicht zu beten. Und wo ich einfach in der Zeit bin, wo ich versuche, einen neuen Weg zu finden, mich neu auszurichten. Aber sie war praktisch in der Wüste und sie war mit einem kleinen Kind in ihrem Arm dort, nämlich mit Ismael. Und sie hatte niemanden, der sie unterstützte. Sie war nämlich auf der Flucht und sie war an einer Wasserquelle. Man kann sich das vielleicht ein bisschen wie eine Oase vorstellen. Ich würde es nur nicht so malerisch ausmalen, wie man das in vielen Filmen sieht. Aber es war eine Quelle mitten in der Wüste, wo nichts war. Und an diesem Ort erscheint ihr ein Engel Gottes und ermutigt sie und stärkt sie. Aber schauen wir erstmal zurück, was ist im Vorfeld passiert, was ist da abgelaufen? Es ist gerade diese Zeit, wo Abraham und Sarah, die hießen dann noch Abram und Sarah. Also Abram war eine andere Bedeutung. Abram sollte ja sein ein Vater vieler, was wir jetzt auch in der Schriftlesung gelesen haben, wo Gott ihnen zugesprochen hat, dass sie viele Kinder bekommen sollen, dass sie Nachkommen bekommen und dies wirklich geschenkt bekommen auf eine besondere Art und Weise. Und es war in ihrer gegebenen Situation noch nicht. Sie wünschten sich Kinder, sie wollten das haben, aber sie hatten das noch nicht. Gott hatte das aber schon versprochen. Sie hatten aber nur den Glauben, dieses Vertrauen auf Gott in ihren Händen. Kein Beweis dafür, kein Wunder oder irgendwas, was sie irgendwie damit gestärkt hätte in dieser Situation. Und wir kennen vielleicht Menschen, die sich Kinder wünschen. Es gibt Menschen, die sagen, wir sind verheiratet, wir sind so glücklich, uns reicht, wenn wir ein Haustier haben oder sowas, das gibt es auch. Ist okay. Aber es gibt Menschen, die sich eigentlich Kinder wünschen und es nicht haben können. Und sie leiden drunter, es ist schwer. Man hat Mitgefühl damit. Aber damals war es noch mal ein Stück weit härter, weil die Menschen das als Strafe Gottes gesehen haben. Es gibt viele Bibelstellen, die ermutigen und sagen, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind, ein Segen sind und wertvoll sind und gut sind. Und die Menschen haben das ein bisschen umgedreht und haben so in ihrer Logik gedacht, also wenn es ein Segen ist, dass ich Kinder habe und Nachkommen habe und alles, dann ist es ja umgekehrt, wenn man das nicht hat, dann ist irgendwas faul. Dann hat die Person bestimmt Sünde begangen oder irgendwie Strafe verdient. Ich habe noch vor Jahren mal in meiner Studienzeit mit jemandem gesprochen und habe ihm von einem christlichen Sänger erzählt, Keith Green, der viele gute Lieder in Amerika geschrieben hat und vielen Menschen geholfen hat. Und dass dieser Mensch in einem Flugzeugabsturz verstorben ist. Und hat mein Bekannter sofort gesagt, ah, der hat bestimmt Sünde begangen. Also diese Denke gibt es heute noch. Und er kannte ihn gar nicht. Woher soll er das wissen? Aber in dieser Zeit war das sehr hart. Und Abraham und Sarah mussten damit leben, dass die Leute dachten, ja, schau die beiden an. Selber schuld. Du bist in dieser harten Situation, du kannst keine Kinder bekommen, das tut weh. Und dann wird noch mehr Finger auf dich gezeigt. Und das ist ein immenser Druck und eine immense Schwierigkeit. Vielleicht haben sie nicht so oft Leute getroffen, weil sie in Zelten wohnten. Da hatte man schon ein bisschen seine Ruhe. Man hatte nicht immer unbedingt Nachbarn um sich. Aber in diesem Zeltort oder Zeltstadt, was man nennen soll, hat man doch einige Leute getroffen. Es wurde Handel auch in verschiedenen Ortschaften getrieben und war immer wieder in Situationen mit Menschen zusammen. Und das war schwierig. Und seine Frau Sarah oder Sarai, wo sie da noch hieß, später wurde sie anders genannt, Sarah, Mutter vieler Nachkommen, hatte die Idee, man könnte doch was machen. Es wird nicht erwähnt, sie, während sie diesen Gedanken voranbringt, wird nicht gesagt, vielleicht sei eine Verheißung so erfüllen, das steht im Text nicht da, aber vielleicht war das ihr Gedanke. Und sie hatte eine Sklavin namens Hagar, sie war eine Ägypterin. Und damals war es durchaus nur die Sitte, dass man durch eine Sklavin unterstützt wurde. Und in dieser Zeit hatten Sklaven nicht so viele Rechte. Heute kann man es vielleicht mehr mit Au-pair oder Erziehungshelferin bezeichnen. Man wird nur nicht wie ein Sklave behandelt. Ja? Man hat dann natürlich eine andere Situation. Und sie war für allerlei im Zelt zuständig. Sie hat Sarah unterstützt und Sarah war ihre Chefin. Sie war die Herrin im Hause. Und Sarah sagte zu Abraham, nimm doch diese Frau zur Frau und so wirst du Nachkommen bekommen. Und so wird dann niemand mehr sagen, oh, schau doch diese Familie an, die haben keine Kinder. Und für uns, wenn man das im Text liest, klingt es komisch. Ja, wie, ne? Wir wissen, in der Bibel wird es erwähnt, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Und es gibt auch manche Länder, wo es diese Sitte gibt. Aber es ist komisch. Und es war eine damalige Sitte, wo das durchaus möglich war, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten konnte. die Vielehe. Und diese Vielehe wird in der Bibel nie direkt schlecht oder direkt kritisiert, aber ich würde sagen indirekt. Denn in jeder Situation oder in den meisten Situationen, wo das gab, gibt es einige Beispiele, dass das nicht gut verlief. In späteren Texten, im 1. Mose weiter, zwischen Lea und Rahel gab es Streit und Schwierigkeiten, auch wegen den Nachkommen. Im 1. Samuel zwischen Hanna und Penina, die Hanna, die Mutter vom Samuel, er hat schrecklich gelitten unter der zweiten Ehefrau seines Mannes und ihres Mannes. Und es war schwierig, es gab immer Probleme und Rangstreitigkeiten. Und Frauen haben immer versucht, ihren Platz zu erkämpfen, welche Frau wird mehr geliebt und welche weniger und hin und her. Also der Text zeigt es so klar, dass es nicht gut ist. Und die Bibel kritisiert es indirekt. Aber Gott hat es nicht unter Strafe gestellt, sondern hat es gehen lassen. Und dieser Streit zwischen Hagar und Sarah wurde so schlimm, dass die Hagar das nicht mehr aushielt. Der Streit ging nämlich darum, sie wollte nicht mehr als Sklavin behandelt werden. Sie ist ja jetzt auch eine Frau von Abraham. Und die stritten sich und sie flüchtete mitten in die Wüste, in die Einsamkeit, ganz allein. Es gab keinen Frieden mehr in dieser Zeltstadt und es war auch gefährlich, was sie machte. Denn in der Wüste war alles Mögliche. Skorpione, Schlangen, wilde Tiere, Räuber und sie allein als Frau mit einem kleinen Kind Ismael. Und man sieht, dass diese ganze Situation, was hier gegangen ist, was sich Sarah ausgedacht hatte, war nicht mit Gott abgesprochen. Das war nicht mit Gott geplant, sondern das war einfach die damalige Sitte, wie man es macht. Und wie oft gehen wir auch vor, wir sagen, so macht man es immer, wir haben Traditionen, wir haben Sitten und so macht man es halt. Und wir vergessen manchmal Gott über manche Sachen zu fragen. Was würde er uns sagen? Was für Gedanken könnte man machen? Wie könnte man es vielleicht in unserer Situation, die speziell ist, anders machen? Und man geht genauso vor. Und so liefen sie auch in diese Richtung, so wie man es in der damaligen Zeit halt machte. Und dieser Hagar, die ganz allein ist und die schlecht behandelt wurde, die wird gesehen von Gott. Und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. In meiner Situation, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, wo ich nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiß, was ich tun soll, du siehst mich und hilfst mir. Und der Engel ermutigt sie und sagt ihr, sie soll zurückgehen und Gott sieht sie und sie wird viele Nachkommen haben. Es wird ihr ein großes Volk daraus entstehen. Und wir wissen, aus Ismael kam ja die arabische Bevölkerung, die heute recht groß ist. Aber es zeigt auch, dass Gott diese Menschen nicht hasst oder ein Problem mit ihnen hat, sondern sie genauso liebt und sie genauso Jesus brauchen und genauso die Liebe von Gott brauchen. Weil Gott die Vorfahren Hagar und Ismael gesegnet hat und geführt hat. In dieser Jahreslosung möchte uns Gott zusprechen, wo wir uns vielleicht mal müde oder erschöpft oder leer, entmutigt fühlen in unseren Situationen, dass Gott uns sieht und uns versteht. Dass er auch sieht in der Wüste, wo wir sind, wo wir geflüchtet sind. Dass wir zurückgehen in unser Leben und mit diesen Situationen zurechtkommen und vielleicht es schaffen, zu erkennen, dass wir trotzdem reich und erfüllt sind, weil Gott uns darin sieht. Vielleicht geht das Problem nicht weg, vielleicht geht die Krankheit oder die Streitigkeiten und Schwierigkeiten nicht gleich weg. Aber wir dürfen wissen, Gott sieht uns und versteht uns und er hilft uns. Und das ist was Besonderes und Wertvolles. Und wir sehen, Hagar und Ismael kamen zurecht. Gott hat sie gesegnet, hat ihnen Kraft geschenkt und es ging weiter. Und es spricht uns Gott auch heute zu und sagt, und hoffentlich können wir das antworten, du bist der Gott, der mich sieht. Und Gott sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner Schwierigkeit. Ich sehe dich, wo du ungerecht behandelt wirst. In Arbeit, Schule, mit dem Staat, mit rechtlichen Sachen, durch Menschen und Bekannte. Ich sehe dich. Und ich verstehe dich. Und ich fühle mit dir. Und möge uns das dieses Jahr ermutigen und uns Hoffnung geben. Amen.